Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Tja, kann man über Corona lachen? Der Bochumer Kabarettist Helmut Sandenschneider verlegt ab heute seine Auftritte ins Netz.
Man wacht irgendwann auf und es war ein schlechter Traum. Oder es ist eine unglaublich aufwendig produzierte, verstehen Sie, Spaß-Episode mit Jens Spahn als Lockvogel.
Wir wollen wissen, wie Künstler von der Bühne ins Netz wechseln. Und außerdem fragen wir gleich, was sie eigentlich rechtlich in der Hand haben, wenn alle ihre Auftritte abgesagt werden und sie ihr Einkommen verlieren.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die meisten Menschen, die hierzulande Kultur machen, sind nicht fest angestellt, haben kein Netz, das sie auffängt, wenn das Kulturleben brach liegt, so wie jetzt. Sie bangen gerade um ihre wirtschaftliche Existenz. Auch der Countertenor, der Sänger David Erler.
Mir fallen 100% meiner Einnahmen weg. Mir wurde das gesamte Passionsgeschäft, wie ich es mal nennen möchte, abgesagt. Ich habe bis zum Ende vom Monat April keine Termine mehr und selbst im Mai werden jetzt schon Sachen abgesagt.
Er hat jetzt eine Online-Petition gestartet mit über 200.000 Unterschriften inzwischen. Diese Petition fordert schnelle und unbürokratische Hilfe durch die Politik mit Geld und schnellen Krediten. Denn, so steht es da, Zitat, die Gesellschaft mag für einige Zeit auf kulturelles Leben verzichten können, aber sie tut sie es zu lang, könnte am Ende niemand mehr da sein, der es wieder aufleben lassen könnte. Deshalb vergesst die Kunstszene und die Freiberufler nicht. Tja, was können freie Kulturschaffende eigentlich rechtlich durchsetzen in so einer Lage? Das frage ich Peter Raue, den renommierten Berliner Kunstanwalt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, was können jetzt selbstständige Kulturmacher, Kulturmacherinnen tun, um nicht in Armut abzurutschen?
Also, um es ganz derb zu sagen, die Situation ist ausgesprochen beschissen für diese Menschen. Die haben keine festen Verträge, sondern haben bestenfalls Zeitverträge, Engagements. Also jemand verpflichtet sich, in einer Oper mitzusingen, jemand verpflichtet sich, in einem Theater zu spielen, ohne dass er am Haus angestellt ist. Dann haben wir eine andere Situation. Die Produktion wird abgebrochen. Der Abbruch ist, das ist unbestritten, sogenannte höhere Gewalt. Force majeure nennt man das international. Und damit entfällt der Anspruch des Künstler oder der Künstlerin, obwohl sie einen Vertrag haben, am so und so vielten 20 Abende in dem Theater aufzutreten. Das geht aber natürlich sehr viel weiter. Die Leute, die Führungen machen, Topografie des Terrors, das sind alles Freischaffende, die das machen, die sind plötzlich ohne Einnahmen. Wie man denen helfen kann, das weiß im Grunde niemand. Ich weiß, dass sowohl Frau Grütters im Kultusministerium als auch Lederer intensiv daran arbeiten,
der Berliner Kultursenator, Klaus Lederer von der Linkspartei,
einen Fonds aufzulegen, aus dem sozusagen das Schlimmste abgewendet werden kann. Da gibt es ganz normale Abstimmungsprobleme. Wer ist wofür zuständig? Wie viel Geld kann der Bund? Wie viel Geld müssen die entsprechenden Länder und Kommunen geben? Aber ich sehe eigentlich nur einen Weg, dass diejenigen, die über die Gelder verfügen, die öffentlichen Hände, verstehen, dass sie hier eingreifen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern, viele, viele Katastrophen zu verhindern. Und auf der anderen Seite ein Verständnis bei den betroffenen Künstlern und Künstlerinnen. Und das geht also nicht nur Künstler, Künstlerinnen, alle, die freischaffend in der freien Szene tätig sind, ein bisschen Geduld zu haben. Es gibt ja eine Petition inzwischen, die unendlich viele Menschen unterschrieben haben.
Über 200.000 inzwischen auch, ja. Von David Erler, dem Musiker.
Genau, es ist aber das wechselstündig. Das ist ja völlig richtig, weil man dann mal sieht, um wie viele Menschen es sich da eigentlich handelt. Das sind ja nicht eine Handvoll Paradiesvögel, die da betroffen sind, sondern das sind Menschen, die Familien haben, die von den Einkünften leben müssen und jetzt sozusagen die Strafe dafür, dass sie freischaffend tätig sind, erfahren.
Also und die auch ein ganz, großer ganz Wirtschaftszweig sind, ne? Also wir reden da ja von Summen weit über 1 Milliarde Euro, die da sozusagen pro Jahr umgesetzt werden auch, ne?
Ja, natürlich. Und die sind ohnehin schon nicht die Begünstigten und schrappen immer am Mindestlohn entlang.
Und sie haben keine Zeit, glaube ich, zu warten, weil sie sagen, man muss dann Geduld zeigen. Klar, also, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, viele leben ja tatsächlich von Auftrag zu Auftrag, von der Hand in den Mund. Die haben vielleicht 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen Rücklagen, aber dann irgendwann geht es ans Eingemachte. Ne?
Nein, ich denke an viel kürzere Zeiten. Ich rechne damit, dass noch in dieser Woche ein erster Erkenntnis und ein erster Fonds zur Verfügung stehen wird. Und dann wird das zweite Problem sein, wie die Verwaltung damit so unbürokratisch wie möglich umgeht, ohne dass sie Gelder verschenkt.
Die Verwaltung, die ja selbst gerade ausgedünnt ist, ne?
Ja, die natürlich, ja klar, die sind alle im Homeoffice, von da aus lässt sich Geld schlecht verteilen. Also es ist eine wirklich ganz, ganz schwierige Situation, die macht mir mehr Sorgen als die Tatsache, dass man nicht aus dem Haus gehen darf, das kann man überleben. Aber die Situation für die Menschen, die Kinder haben, die in die Schule gehen, die Schulgeld zahlen müssen, Kita zahlen müssen, Miete zahlen müssen und plötzlich ohne Geld dastehen und das nicht für 8 Tage, sondern wie lange es immer geht, aber auf jeden Fall in den April hinein, ist es schwierig und ich kann leider keinem sagen, du hast einen rechtlichen Anspruch. Das ist das Problem.
Was ist denn eigentlich mit den Verträgen? Also wie detailliert werden denn solche Verträge geschlossen, von denen Sie vorhin gesprochen haben? Eben also Schauspielerinnen, Schauspieler, Dozenten, Moderatoren, viele Menschen, die sozusagen als Honorarkräfte eben sozusagen da arbeiten.
Die haben ihre Verträge.
Da steht nichts drin über höhere Gewalt, was dann passiert mit dem Honorar?
Nein, das steht fast in keinem Vertrag drin und dann gelten die allgemeinen Regelungen. Ich meine, Martina Gedeck und Bechtolf haben ihn probiert für eine Hamburger Produktion im Pauli-Theater. Die haben kurz davor abgebrochen, die kriegen nichts. Obwohl sie sich die Zeit frei, ich meine, das sind nicht die Ärmsten, aber das gibt es im renommierten und im nicht bekannten Bereich ganz genauso. Die Leute haben Verträge, dass sie 3-mal in der Woche durch eine Ausstellung führen und dafür so und so viel Geld kriegen. Die Ausstellung ist geschlossen und damit gibt es keinen Schadenersatz, nichts.
Und die Auftraggeber sind auch nicht abgesichert, dass sozusagen dann eine Versicherung einspringt in diesem Fall?
Nein, der Force Majeure ist schlicht nicht versicherbar. Ich sage mal grundsätzlich nicht, über Ausnahmen wollen wir jetzt nicht reden, aber in dem Personalbereich überhaupt nicht.
Was sollte man denn aus dieser Situation lernen für die Zukunft als freischaffender Kulturmensch?
Na, der freischaffende Kulturmensch ist natürlich immer irgendwie in dem Vertragsgebilde der Paria, der rechtlos dasteht. Ich denke, die Überlegung muss bei den Kommunen, den Ländern und dem Bund einsetzen, wie man einen solchen Fall so absichert, dass man nicht wieder vor dem Nichts steht. Das ist ja, hatte noch kein Mensch bisher in den letzten Jahren über diesen Fall nachgedacht, weil er auch nicht virulent war. Also da wird man schon überlegen müssen, wie man vielleicht auch gesetzlich Sicherheiten einbaut.
Dieser Begriff oder dieser Rechtsbegriff der höheren Gewalt, den Sie ja schon kurz angeführt haben, der ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr alt, ne? In der Rechtsgeschichte.
Seit eh und je und es gibt unendlich viel Rechtsprechung.
Ist er nicht sehr vage, dieser Begriff?
Zunächst ist er vage, aber er ist von der Rechtsprechung doch sehr genau eingeschränkt worden. Das sind Ereignisse, für die, ich sag's mal etwas volkstümlich, für die keiner was kann. Also wenn ein Impresario sich verkalkuliert hat, wenn der Mietvertrag nicht klappt, das ist immer im Verschuldensbereich. Aber das ist wie ein Tsunami. Das ist ja ein intellektueller Tsunami, den wir da erleben, ein Leerpusten der Kulturhäuser. Und das ist höhere Gewalt, ist auch vor der Rechtsprechung längst entschieden. Gerade auch für die Pandemie gibt es dazu Rechtsprechung. Und da kann man nur hoffen, dass die Verwaltung schnell, unkonventionell vorläufige oder endgültige Hilfe schafft.
Jenseits dieser Fonds, die Sie schon erwähnt haben, der möglichen Fonds, die eventuell aufgesetzt werden, eben mit Hilfe der Bundesregierung und der Länder, was kommt denn noch in Frage aus Ihrer Sicht? Also,
es gibt nicht viel. Es gibt keine Kurzarbeit, weil die Leute nicht im Arbeitsverhältnis stehen.
Steuerstundungen? Könnte man darauf Anspruch Menschen, haben oder ist das auch Kulanz?
Diese Menschen, die zahlen doch keine Steuer. Die nehmen doch so alles, also die, von denen wir jetzt gerade reden, die sogenannte freie Szene, die zahlt doch keine Steuer. Nicht, weil sie sich betrügen, sondern weil sie so wenig verdienen, dass sie gar nicht zahlen müssen. Ich glaube, die Steuerstundung ist das am weitesten wegliegen. Ob die einen Anspruch haben gegen einen Vermieter, dass er sich mit der Miete geduldet, also das ist wieder im zivilen Bereich und dem Gespräch vorbehalten. Man kann nur hoffen, dass diese Menschen dort, wo sie Forderungen ausgesetzt sind, Miete, Kita, Geld, Schulgeld, Fahrkarten, was es alles gibt, dass man ihnen da entgegenkommt und die Zeit überbrückt und hofft, dass wir in einem Monat durch sind.
Was ist denn eigentlich mit den erbrachten Leistungen, die jetzt schon erbracht worden sind? Zum Beispiel bei Theaterproben, die schon wochenlang laufen, wo man da schon...
Die sind zu honorieren. Aber da sind eben die Verträge oft sehr kompliziert. Viele dieser Verträge sehen so aus, dass der Schauspieler, sagen wir mal, pro Abend 1000 Euro bekommt und damit die Probenzeit abgegolten ist, sodass man da auch wieder streiten kann, wie viel Probezeit ist da drin. Da werden die Theater, soweit sie das können, natürlich auch entgegenkommen. Das tun sie auch, habe ich schon in vielen Fällen jetzt erlebt, dass man sagt, also wir rechnen dir ein Drittel und zwei Drittel auf die Probezeit an. Aber das sind ja schon sozusagen die Begünstigten.
Was würden Sie jetzt als Bürger, jetzt nicht nur als Anwalt, sondern auch als Bürger empfehlen für alle, die sonst Kultur genießen, die nicht selber Kulturmacher sind, sondern einfach gerne ins Theater gehen, ins Kino, in Konzerte und die vielleicht ein paar Euro übrig haben, was würden Sie jetzt empfehlen?
Ja, ich habe ja eine Initiative mit unterschrieben, dass alle die Leute, die ihre Theaterkarten nicht wahrnehmen können, Opernkarten, Konzertkarten, dass die auf das Refunding, auf das Rückzahlen des Geldes verzichten, damit dieses Geld wenigstens in den Häusern bleibt. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, alleine in Berlin gehen monatlich 15 Millionen Euro aus Einnahmen von Kartenverkäufen ein. Und die fehlen plötzlich. 15 Millionen, das ist im Monat, das ist eine Menge Geld. Und die fehlen natürlich auch den Institutionen, den Opern, den Theatern. Vor den freien Theatern, wie das weitergeht, weiß ich nicht. Da ist noch viel nachzudenken und viel Solidarität mit den Kulturinstitutionen einzufordern.
Wie verbringen Sie jetzt Ihre Tage, Peter Rohr?
Lesend, endlich die Filme nachschauend, die ich in DVDs gesammelt habe. Also ich persönlich kann damit gut umgehen und man kann fast sagen, es ist mal ganz gesund zu erleben, dass nicht alles so läuft, wie man sich das wünscht. Und ein Blick nach Syrien, ein Blick an die griechische Grenze sagt, jetzt bleib mal ganz ruhig. Was mich beunruhigt, sind die finanziellen Auswirkungen.
Ja, die sind heftig und da konnten Sie jetzt eigentlich auch wenig beruhigen, ne? Die freie Kunstszene.
Müsste ich lügen und das tue ich so selten wie möglich.
Sagt der Berliner Kunstanwalt Peter Rohr. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und dann suchen wir ja immer auch nach den richtigen Worten für diese Lage, in der wir uns befinden, die wahrscheinlich niemand von uns auch nur annähernd so erlebt hat. Bastian Sick ist prominenter Sprachkolumnist, mit dem ich mal ein paar Begriffe durchgehen will. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Beginnen wir doch mal mit der Aussprache dieses Wortes Quarantäne. Ich habe es jetzt, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ja, aber geschrieben wird es ja Q, also Q-U. Man könnte es auch Quarantäne aussprechen, ne?
Viele tun das auch und das ist auch für die nicht unbedingt einzusehen, warum es nicht so sein sollte. Denn tatsächlich werden ja die meisten Wörter im Deutschen, die mit QU beginnen, mit KW, also Qu, gesprochen. Und ob sie jetzt aus dem Lateinischen kommen wie Quantum, Quart, Quint, Qualität, Quirulant, Quote oder aus dem Englischen wie Quickstep, Quilt, Quiz und Queen, oder ob sie deutschen Ursprungs sind, wie Quark, Quelle, Quieken, Quietschen, Quetschen, Quasseln, Quengeln, Quast und Qual. Aber die Quarantäne ist auf einem anderen Weg zu uns gelangt, und zwar über das Französische. Und dort, la quarantaine, das heißt übersetzt der 40er, also das kommt von 40, 40, das ist die Anzahl Tage, die früher eben verhängt wurde für Schiffe, schon zu Zeiten der Pest. So lange durften die Matrosen oder die Leute an Bord eben das Schiff nicht verlassen. Und aus dieser Zahl, 40, wurde die Quarantäne und die kam über das Französische ins Deutsche. Und die Gelehrten sprechen eben das Wort auch gern noch heute so aus, wie es eben im Französischen ausgesprochen wird.
Quarantäne.
Nur mit K, Quarantäne. Ja. Quarantäne. Also ein bisschen eingedeutscht ist es natürlich schon. Hinten sagen wir eine und nicht ein. Wir schreiben sie auch mit A-Umlaut, also das Wort hat schon eine gewisse Eindeutschung erfahren, nur eben vorne nicht. Und das liegt eben an seinem französischen Ursprung. Auch andere französische Wörter, die mit Q beginnen, wie der Queue, nicht, der Billardstock, die Quiche, das ist dieser Zwiebelkuchen, oder das Qui-Vive, werden eben auch nur mit K gesprochen. Und für das Spanische gilt das auch. Also wenn wir Wörter aus dem Spanischen mit Q übernommen haben, das sind nur ganz wenige, zum Beispiel der Name der Hauptstadt von Ecuador, der wird im Deutschen Quito gesprochen und nicht etwa Quito. Und der berühmte spanische Held, der gegen Windmühlen kämpfte, heißt Don Quixote und nicht Don Quixote. Also das liegt eben am Französischen und am Spanischen, wo das QU jeweils nur wie ein K gesprochen wird. Und das hat man so im Deutschen übernommen.
Aber man muss sich ein bisschen zwingen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Wort aussprechen, ne? Also bei mir.
Nein, ich bin Romanist.
Schiebt sich gleich,
ich muss mich überhaupt nicht zwingen. Für mich
die
ist das
Unterlippe
das Selbstverständlichste
vor
der Welt.
Quarantäne. Ah, na gut, okay. Aber ansonsten, also mir geht es jedenfalls so impulsiv, möchte ich es irgendwie Quarantäne nennen. Aber ich habe jetzt verstanden, Quarantäne, und das hat auch einen sprachgeschichtlichen Hintergrund.
Genau, und so können Sie das auch im Duden und im Warich und in allen anderen Wörtern.
Nee, ich frage aber Sie jetzt.
Ich wollte steht tatsächlich immer hinter Quarantäne gleich in Klammern die Aussprache K-A.
Ja, aber ich habe ja Sie jetzt angerufen. Ich wollte es jetzt von Ihnen wissen.
Genau.
Und was ist Ihnen denn sprachlich eigentlich noch aufgefallen jetzt in dieser Zeit? Also wie nennen Sie das?
Oder das Virus heißt, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Es heißt tatsächlich das Virus. Also jedenfalls in der Wissenschaftssprache, die Mediziner und so weiter, für die ist das Virus tatsächlich. Obwohl ja die Endung us hinten, us, normalerweise im Lateinischen für das Männliche steht. Ne? Es gibt tatsächlich im Lateinischen drei Wörter, die auf us enden und sächlich sind und nicht männlich. Und das ist eben Virus, Genus und Corpus. Diese drei sind als einziges, also auch das Latein hat sich den Luxus von Ausnahmen geleistet. Und das haben aber nicht alle Deutsche so verstanden oder akzeptieren wollen. Und deshalb ist also im Volksmund Virus dann wiederum männlich geworden, weil man dachte, das muss doch so sein, wenn es auf Us endet. Und das haben auch die Wörterbücher akzeptiert irgendwann. Und deshalb ist es also zulässig, auch der Virus zu sagen. Ja, nur die Mediziner werden weiterhin vom Das-Virus sprechen, denn die haben ja das große Latinum im Schweiß ihres Angesichts erworben.
Genau, wie sich das gehört für ein ordentliches Medizinstudium. Aber ja. Beim Duden habe ich auch nochmal nachgeschaut, genau wie Sie sagen. Da steht also das Virus, aber eben auch gebräuchlich durchaus der Virus. Aber da gibt es keinen klaren Unterschied zum Computervirus. Ne? Der wird auch einfach das oder der genannt.
Der Computervirus. Der ist ja noch jüngeren Datums und eine rein technische Angelegenheit. Ich glaube, da hat man dann schon nur noch die männliche Form der Virus.
Der Schädling ist einfach männlich in diesem Fall. Ja. Was ist eigentlich mit den verschiedenen Begrifflichkeiten? Halten Sie die inzwischen gut auseinander? Also es gibt ja diesen offiziellen Namen des Virus, SARS-CoV-2. Und dann gibt es die Krankheit, Covid-19.
Ja.
Halten Sie das immer klar auseinander oder wie ist es bei Ihnen?
Ja, das ist ja die gleiche Geschichte damals wie AIDS und HIV. Also man hat erstmal nur den Namen AIDS gekannt und dass das Virus einen eigenen Namen hat, nämlich HIV, das kam dann ja erst später, also HI-Virus. Und das ist einfach ein Lernprozess. Und jetzt bei dieser Erkrankung, ich finde es ganz schön, dass es diesen Namen Corona gibt, weil der eben tatsächlich sprechbar ist, der ist bildhaft, darunter kann sich jeder irgendwie was vorstellen. Ein schönes Wort an sich, ja.
Bastian Sick, der Sprachkolumnist über Versuche, auch diese Viruskrise auch sprachlich zu fassen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Was war mir ein Vergnügen. Alles Gute und Gesundheit.
Ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zu Beginn der Sendung haben wir schon darüber gesprochen, wie Künstler sich im Moment versuchen, selber zu helfen, indem sie zum Beispiel ins Netz gehen, ihre Auftritte streamen und versuchen, so Einnahmen zu generieren oder einfach zur Erbauung oder zur Solidarität, wie Igor Levit mit seinen Konzerten bei Twitter oder Gianna Nannini aus ihrem Wohnzimmer. Orchester, Opernhäuser, zum Teil auch Theater bieten Aufführungen ohne Publikum online statt im Stream. Und nun machen auch Kabarettisten mit. Heute Abend zum Beispiel haben wir uns eine Sache mal genauer angeschaut, beziehungsweise Stefan Keim hat das getan. Eine Late-Night-Show, also nicht ganz so late, 20.30 Uhr ging es los. Und zwar aus dem Büro, nicht von der Bühne ging er nicht, sondern aus dem Büro des Bochumer Musikkabarettisten Helmut Sanftenschneider. Die kulturelle Corona-Notversorgung, so hat er das Projekt genannt, von heute an bis Freitag im Netz, allerdings wie gesagt immer nur live ab 20.30 Uhr und die Grundidee hat er schon mal formuliert.
Wie wir letzte Woche noch den ersten Auftritt abgesagt bekommen haben, da haben wir uns gesagt, das ist ja scheiße. Ja, aber wir haben festgestellt, das war nicht das letzte Mal, denn dann ging das Telefon am laufenden Band. Ja? Es kamen Anrufe und jeder Kollege, jede Kollegin, die mitguckt, die wird das wissen. Wir haben die ganzen Auftritte für März und April wurden abgesagt, zu Recht. Ja, wir stehen dahinter, nur für uns Künstler ist das blöde. Die verdammten Kosten, die laufen alle weiter und wir haben keine Einnahmen. Haben gesagt, okay, was machen wir daraus? Wir könnten jetzt stehen und jammern, der Staat soll was machen und ist wohl auch dabei. Wir haben auch gesagt, wir gehen in die Offensive.
Und das hat er auch getan, dieser Helmut Sanftenschneider, und beobachtet für uns, wie gesagt, von Stefan Keim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Einer unserer Theaterkritiker, die jetzt auch vieles von zu Hause machen müssen, zwangsweise, vor dem Laptop sich das Ganze angeschaut hat. Gab es was zu lachen in Corona-Zeiten für Sie?
Ja, das eine oder andere natürlich schon, wobei man schon festgestellt hat, dass die drei anwesenden Kabarettisten, also es sind ja immer auch zwei Gäste dabei, natürlich schön auf Corona-Abstand, zumindest die meiste Zeit, dass die schon versucht haben, das, was gerade in den sozialen Medien rauf und runter kommt, die Klopapierwitze und die Hamsterkäufe und das Wortspiel mit Hamsterkaufen, hahaha, das kann man wirklich alles überhaupt nicht mehr hören. Ein bisschen Hamsterkaufen gab es dann durchaus schon, um so eine Geschichte zum Beispiel mit Dosen kaufen, aber da hielt sich auch das Witzpotenzial ein bisschen in Grenzen. Also es war mehr so ein nettes Zusammensein und dann konnten die beiden, die da waren, Gundmar Feuerstein und Christian Hirdes, die beides auch Musikkabarettisten sind, so ein paar Nummern abfeuern, die eben halt zum Teil bei Christian Hirdes auch mit dem Supermarkt zu tun haben. Zum Beispiel, was sagt da eine Mutter zu ihrem Kind, das gerade Kaugummis einfach so nimmt?
Ein strenger Befehl, doch auch pure Poesie. Dieser Groove, diese Sprachmelodie. Sie sagte, tu die, wo die war. Tu die, wo die war.
Und da merkt man natürlich auch die Ruhrgebietsidentität dieser Show. Also es ist eben halt eindeutig auch so ein bisschen dieses Zusammenrücken. Wir sind noch da und wir können zusammen eine halbe Stunde oder eine gute halbe Stunde Spaß haben.
Und das vor allem zu dritt, ne? Also es gibt ja kein Publikum, jedenfalls keins, was reagieren würde. Ich meine, es ist ja ein Mann, dieser Helmut Sanftensteiner, der durchs Ruhrgebiet tourt, ganz viel mit seiner Show, die Nachtschnittchen, auch schöner Titel, gefällt mir sehr gut. Funktioniert sowas ohne Publikum?
Ja, die lachen selber dann so ein bisschen. Das ist so, wie also auch so YouTube funktioniert. Sie haben auch überhaupt keinen Anspruch daran, jetzt irgendwie perfekt zu sein. Sie plaudern ein bisschen so, wie man unter Freunden plaudern würde. Die Kamerafrau lacht zwischendurch auch mal. Dann gibt es auch einen kleinen ernsten Moment. Dann wird eine Angstexpertin angerufen auf dem Handy. Das klingt alles sehr schrebbelig und am Anfang kriegt er auch die Nummer nicht richtig hin und denkt dann, ach, ich habe die Nummer überhaupt nicht eingespeichert. Sowas wirkt aber gerade eben online. Auf der Bühne kann so etwas manchmal dann peinlich werden, aber online, wenn man sich dann auch so ein bisschen übereinander lustig macht, ist das okay und gehört einfach auch zur YouTube-Ästhetik. Und die treffen die drei da heute Abend bei der ersten Ausgabe schon sehr gut. Übrigens, ich muss, obwohl man dann ja immer 10-mal schreiben muss, ich darf meinen Moderator nicht korrigieren, eine Sache.
Tun Sie das, wenn es sein muss, natürlich.
Ja, es ist also nicht nur als Livestream, sondern man kann es auch später auf YouTube nachgucken.
Ich sage das deswegen, weil ich es gerade mir nochmal anschauen wollte, aber es ist im Moment noch nicht möglich. Vielleicht laden Sie es dann später noch.
Ja, auf. Es gab ja heute noch ein paar kleine technische Probleme. Ah. Ich habe nämlich auch am Anfang erst geguckt, wie ich von der Webseite aus darüber komme und dachte schon, mein Gott, ich bin schon über 50, ich bin zu blöd fürs Internet.
Also aber doch das abrufbar, später auch noch.
Es ist später
abrufbar. Wenn man
nachts
um 3 nicht schlafen kann und sich Sorgen
Und es
macht.
Ist auch jede Woche von Dienstag bis Freitag, also nicht nur diese Woche. Ne? Und es gibt ja auch noch andere, die jetzt mitmachen, die Berliner Kabarettanstalt zum Beispiel genau. Auch, da gibt es
BKA,
morgen
das BKA-Theater,
das
Stefan
BKA-Theater
hier.
Genau, ja. Morgen das erste Mal und dann gibt es Jurassica Parka, finde ich einen
am
herrlichen
21.
Namen.
Am 21. März.
Kennen die noch gar nicht, also hier. So eine kleine Bewegung scheint da zu sein, Satiriker ab ins Internet.
Ist das die klassische Kabarettbeginnzeit?
Ja, anscheinend jetzt, ne? Da hat man vorher das Abendessen mit der Familie gemacht und kann sich dann an den Laptop setzen und ein bisschen Kabarett gucken.
Aber weil Sie vorhin von dem YouTube-Format gesprochen haben, seid ihr auch bestimmte Gesetze, oft ist das ja recht simpel gemacht. Manchmal auch die berühmtesten YouTuber produzieren das gerne auch zum Teil in nicht so ganz perfektem Licht. Dann gibt es so ganz spezielle so Sprungschnitte darin und vieles andere. Gab es da heute Abend mehrere Kameras oder wie genau ist man da auch ästhetisch rangegangen?
Nee, Sprungschnitte ja nicht und es darf ja auch nicht zu viel Personal im Raum sein, weil es ja schon Corona-tauglich ist. Es hat auch jeder seinen eigenen Salzstangenbecher gehabt, wo dann auch der erste Buchstabe des Vornamens drauf gemalt war.
Alles nee, in Ordnung.
Also das mit den Schnitten kann man nicht machen, aber es ist eben, ich glaube,
später
aber die wollen,
dann, wenn man es hochlädt, das meine ich ja. Aber
die
das
wollen,
weiß man nicht.
Nee, da wird nichts verändert. Das bleibt bei diesem Stream, das bleibt dann rough und direkt einfach so in die Kamera, wie es ist und das bleibt auch so. Sie stammeln auch ein bisschen und sie sagen sehr oft, aber das soll eben auch so ein bisschen, glaube ich, diese Authentizität des Moments vermitteln und das ist ja, glaube ich, das, was da auch einfach dazugehört.
Stefan Keim, Humor in Corona-Zeiten. Also im Netz kursiert ja sowieso schon dies und das. Also YouTube, da beginnt es gerade erst. Da wird sagen, was die ganzen Shows angeht, die eben von der Bühne ins Netz transferiert werden. Aber ansonsten sieht man das in den sozialen Medien auch durchaus. Ein paar Szenen, ein paar Collagen. Welche Art von Satire funktioniert eigentlich in so einer Ausnahmesituation?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich mir auch stelle, weil es gibt natürlich diese ganzen Wortwitze und die Absurditätenwitze, aber es hat ja auch, wenn man sich vorstellt, wie die Leute da hamstern, wie die sich teilweise gegenseitig anbrüllen und sich die knappen Waren aus den Einkaufswagen stehlen, all das ist ja schon beobachtet und auch gefilmt worden, das ist ja auch etwas Gruseliges. Also eigentlich,
aber auch die realen Ängste, wie löst man die mit Humor?
Eben, also eigentlich wäre es an der Zeit, eben auch wirklich sehr kritisch, analytisch, kabarettistisch daran zu gehen. Das war jetzt vielleicht heute auch nicht das Personal. Das waren zwei sympathische, nette Musikkabarettisten, die eher von der fröhlichen Seite herkommen. Da bräuchte man einen Volker Pispers, der leider gerade aufgehört hat. Aber da gibt es ja noch welche, also Wilfried Schmickler, Jürgen Becker, da fallen mir schon einige ein, die jetzt da eben auch wirklich analysierend rangehen und zeigen, was sagt uns das über unsere Gesellschaft. Ob man da allerdings immer drüber lachen kann, das wage ich zu bezweifeln.
Das war jetzt ein Aufruf, glaube ich, ne? An die gerade genannten Kabarettisten und
Kabarettistinnen. Ja, mach mal.
Ja. Stefan Keim also mit seinen ersten Erfahrungen, seines Laptop-Konsums in diesem Fall, des Bochumer Musikkabarettisten Helmut Sanftenschneider, die kulturelle Corona-Notversorgung, den findet man einfach im Netz, indem man einfach Bochum und Helmut Sanftenschneider vermutlich eingibt, dann findet man auch die Seite, ne?
Ja.
Das tun wir einfach dann demnächst wieder. Stefan Keim, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der umstrittene russische Schriftsteller und Oppositionspolitiker Eduard Limonow ist tot. Wie russische Agenturen meldeten, starb er im Alter von 77 Jahren in einem Moskauer Krankenhaus. Limonow war in den 1970er Jahren aus der Sowjetunion ausgereist und später nach Frankreich emigriert. Der Kulturwissenschaftler und Verleger Wladimir Welminski erinnert an Eduard Limonow.
Limonow war einer der wichtigsten zeitgenössischen russischen Schriftsteller und der Inbegriff eines Provokateurs. In der Literatur und im echten Leben hat er alles ausprobiert, von der gleichgeschlechtlichen Liebe über seine Teilnahme am Jugoslawienkrieg bis hin zur Gründung einer radikalen und umstrittenen nationalistischen Partei. Mit Blick auf seine Romane könnte man sagen, dass es wohl kaum einer geschafft hat, an Limonow voranzukommen, was die Offenheit und Ausdruckskraft angeht. Beispiele hierfür sind die Romane Fuck Off America oder Henker.
Die chinesische Regierung will den amerikanischen Mitarbeitern dreier US-Zeitungen die Presseausweise entziehen. Die Angestellten der New York Times, des Wall Street Journals und der Washington Post sollten ihre Medienausweise innerhalb von 10 Tagen den Behörden zurückgeben, forderte das Außenministerium in Peking. Das bedeutet praktisch eine Ausweisung der Journalisten, weil ihre Visa an ihre Presseausweise gekoppelt sind. China nannte sein Vorgehen eine Antwort auf die so wörtlich unzumutbare Unterdrückung chinesischer Medien in den USA. Die US-Regierung hatte im März 5 chinesische Medienunternehmen als ausländische Vertretungen eingestuft, weil sie praktisch von der Regierung in Peking kontrolliert würden. Dazu gehörte auch die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Judith Witwer wird neue Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Ihr Vorgänger Kurt Kister gebe seinen Posten nach 10 Jahren auf, werde aber als Autor weiter für die Zeitung tätig sein, teilte die Südwestdeutsche Medienholding mit. Witwer ist derzeit Chefredakteurin des Zürcher Tagesanzeiger. An ihrer Seite soll der zweite Chefredakteur Wolfgang Krach im Amt bleiben. Die neue Chefredaktion soll ihre Aufgabe im Sommer übernehmen. Die Redaktion muss der Berufung noch zustimmen. Die Bayreuther Festspiele sollen trotz Corona stattfinden. Sie beginnen üblicherweise am 25. Juli. Man sei voller Optimismus, dass sich die Situation bessere, teilten die Festspiele mit. Eine Absage wäre ein Super-GAU. Der Online-Sofortkauf der Tickets werde aber sicherheitshalber von Ende März auf Ende Mai verschoben. Die szenischen Proben für die Festspiele beginnen regulär im Mai, die technischen Proben kurz zuvor. Das Festspielhaus solle dafür öfter gereinigt und desinfiziert werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alles steht still, auch die Filmindustrie. Fördergelder liegen brach, Dreharbeiten sind abgebrochen, Castings unsicher, Kinos geschlossen. Nur die Angebote im Netz funktionieren noch, aber auch die brauchen ja kreativen Nachschub. Da wird ein ziemliches Loch gerissen gerade und wir wissen nicht, wie lange diese Situation noch andauern wird. Und diese Situation betrifft die Filmindustrie weltweit, natürlich auch Hollywood. Katharina Wilhelm berichtet.
Es war ein denkwürdiger Auftritt von Late-Night-Show-Moderator Stephen Colbert in der vergangenen Woche auf dem Sender CBS. Normalerweise rennt der Moderator mit der Hornbrille und den gegelten Haaren durch das Publikum, um alle mit Handschlag zu begrüßen. Dieses Mal saßen dort aber nur eine Handvoll Menschen und den Handschlag gibt es in Corona-Zeiten sowieso nicht.
As you may have noticed, none of you are here right now.
Wie ihr merkt, keiner von euch ist hier. Alle Leute im Publikum sind meine Mitarbeiter. Eigentlich sollten dies nur die Proben zu seiner Sendung werden. Noch am Vortag hatte man bekannt gegeben, dass erst ab Montag kein Publikum mehr zur Live-Sendung zugelassen wird.
Let me explain what's going on. All of the New York City late-night shows were planning to go without audiences starting on Monday.
Dies habe sich plötzlich geändert. Auflagen der Stadt New York, erklärt Colbert. Und nun müsse man auf einmal ohne Publikum senden. Mittlerweile wird allerdings gar nicht mehr gesendet. Colbert, wie auch seine Kollegen Jimmy Kimmel, James Corden, Jimmy Fallon oder Seth Meyers wurden allesamt pausiert wegen der aktuellen Coronavirus-Krise. Nicht nur Live-Sendungen sind auf einmal betroffen, auch andere Dreharbeiten für Filme und TV-Sendungen wurden pausiert. Betroffen von den Zwangspausen sind unter anderem die Sendung von Grey's Anatomy. Die Serie, die in Los Angeles gedreht wird, befindet sich derzeit in der 16. Staffel. 21 von 25 Folgen hatte man bereits abgedreht. Ebenfalls verschoben sind die Dreharbeiten zu Serien wie The Blacklist, die neue Staffel von Russian Doll, The Handmaid's Tale oder Stranger Things. Insgesamt sind Stand jetzt etwa fast 100 Serien betroffen. Die Verlegung der Dreharbeiten bedeutet wahrscheinlich, dass viele dieser Serien später als geplant ausgestrahlt werden können. Und natürlich sind auch Filme von den Auswirkungen der Drehstopps betroffen. Der Disney-Konzern hat beispielsweise alle aktuellen Dreharbeiten eingestellt, darunter auch zur Realverfilmung von Die kleine Meerjungfrau. Der neueste Teil der Fast and Furious-Reihe wurde von diesem gleich ins nächste Jahr verlegt.
The next Fast and Furious movie has been pulled, so even if theaters are somehow able to stay open, pretty soon they're gonna run out of new movies, aren't they?
Es scheint, als würden den Kinobetreibern demnächst die Inhalte ausgehen, meint Radiomoderator John Horn in seiner Mediensendung The Frame auf NPR. Viele Studios befürchten große Umsatzeinbußen, denn die Kinos bleiben leer, wenn sie nicht, wie in China beispielsweise, sowieso schon geschlossen wurden. Auch deswegen verlegen einige Studios ihre Filme gleich ins Fernsehen oder auf Streaming-Plattformen. Das ist insofern ein Novum, als dass normalerweise Kinobetreiber traditionell bis zu 3 Monate lang exklusive Vorführrechte für Filme erhalten. Erst dann werden sie anderweitig verfügbar als DVDs im TV oder auf Netflix und Co. NBC Universal stellt nun seine neuesten Filme zeitgleich online. Zum Beispiel den Kinderfilm Trolls World Tour, der am 10. April in die Kinos kommt.
We have to unite all the trolls, and if we don't stop her, who will?
We're gonna need a battle plan and weapons.
Auch gerade angelaufene Filme wie zum Beispiel Der Unsichtbare werden bereits per Streaming verfügbar sein, auch wenn sie noch parallel im Kino zu sehen sind.
Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und er würde direkt zu mir kommen. Und ich würde ihn nicht kommen sehen.
Disney stellt seinen Kinohit Die Eiskönigin 2 ebenfalls verfrüht auf seine eigene Streaming-Plattform. Ein schlauer Marketing-Schachzug, meint Lucas Shaw, Filmexperte bei Bloomberg auf NPR. Mehr Leute werden deswegen wahrscheinlich den neuen Streaming-Service von Disney abonnieren und diesen dann vielleicht anderen Plattformen vorziehen. Keine Dreharbeiten, weniger Kinostarts. Hollywood steht still. Das alleine schon ist wahrscheinlich Stoff für einen Film. Vielleicht im nächsten Jahr.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir bleiben noch bei etwas, was auf dem Bildschirm stattfindet, was allerdings schon seit über 20 Jahren auch im deutschen Fernsehen, aber auch woanders schon stattfindet, nämlich Big Brother. Das gibt es tatsächlich immer noch. Die 13. Staffel läuft mittlerweile auf Sat.1. Wir kennen, glaube ich, das Prinzip schon seit einer ganzen Weile, dass da Menschen also in einem Raum miteinander leben müssen und von Kameras beobachtet werden. Und natürlich fragt man sich in diesem Moment, was ist eigentlich bei Big Brother los? Inwieweit bekommen die Bewohner, die Darsteller dieses aktuellen Big Brother Containers eigentlich diese außergewöhnliche Lage in der Wirklichkeit mit? Matthias Dell hat sich die heutige Ausgabe angeschaut. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, die Bewohner des Big Brother Containers sind ja von der Außenwelt weitestgehend abgeschnitten. Inwieweit haben sie eigentlich heute dann endlich davon mitbekommen, was draußen los ist?
Indem sie informiert wurden heute durch den Moderator der Sendung, Jochen Schropp heißt der. Und tatsächlich sind sie ja abgeschnitten. Also wird zumindest behauptet. Seit 10. Februar sind sie drin. Das heißt, sie wissen theoretisch auch schon, dass es Corona gibt. Sie wissen natürlich nicht, wie es jetzt aussieht. Die Sendung soll 100 Tage dauern. Das ist ja auch ein Format, was immer versucht hat, mit neuen Aufregern wieder auf sich aufmerksam zu machen. Dass man diesmal zum Beispiel Leute bewerten kann von außen, war so ein bisschen der Versuch, hat nicht geklappt. Es gilt auch so, dass dann die Idee war, man geht wieder zurück zu den normalen Menschen und nicht zu den Promis. Promis sind in dem Fall meistens Leute, die man aus anderen Fernsehsendungen kommt, also Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp, genau. Also was sind die Angestellten der verschiedenen Privatfernsehfilialen, die es so gibt und durch die man dann durchgeht und deswegen ist man bekannt, weil man da dann mal gewesen ist. Jetzt sollten es also normale Leute sein, hat nicht so ganz funktioniert. Deswegen gab es dann am 9. März nochmal Verstärkung von 3 solcher Promis, die jetzt aber auch eben eher aus diesen ganzen anderen Kontexten bekannt sind und diese Arbeit halt machen, die da gemacht werden muss.
Die haben die Info aber mitgebracht dann, oder?
Die durften nicht sagen, hieß es so. Die waren aber dann auch jetzt in der Reaktion nicht so dermaßen überrascht, weil sie ja in einer Woche vorher immerhin jetzt reingegangen sind. Und wie das dann passiert ist, muss man sagen, war es dann relativ sachlich eigentlich. Also wir können uns das gleich anhören. Es gab so eine Art Nachrichtenfilm vorher in 2 Blöcken. Das eine fing noch an mit China. Dann kam im 2. Block das, was gerade in Deutschland ja wirklich anders ist. Und wir können mal reinhören und danach hören wir eben, wie der Moderator Jochen Schropp, der mit einem sogenannten Big Brother Arzt saß, hinter einer Glasscheibe das abgenommen hat.
Die Lage ist ernst, aber nicht ausweglos.
So, diese Bilder haben wir euch gezeigt, denn sie existieren wirklich. Ich möchte aber trotzdem, weil ich auch die Angst in Pets Augen sehe, ja, ich möchte sagen, wir leben ganz normal unter Einschränkungen natürlich, aber wir leben ganz normal weiter, was diese Masken angeht. Wir haben jetzt fast nur Bilder mit Menschen gesehen, die Masken tragen. Die Menschen tragen die Masken natürlich auch zu ihrem eigenen Schutz.
Also es war schon zu merken, dass sie es runter versuchen zu kochen, keine Panik verbreiten und dass dann Leute natürlich merken, es ist was komisch, wir werden dahin zitiert, kriegen was mitgeteilt, dass die so ein bisschen emotionaler sind, ist ja das Prinzip der Sendung.
Aber es gab ja natürlich auch schon in den sozialen Netzwerken, bei Twitter zum Beispiel, durchaus ein paar Kommentare, wie es also sein kann, dass Sat.1 dort, also wenn es so ist, wie sie behaupten, tatsächlich die Big Brother-Teilnehmer dort konfrontieren mit dieser Ausnahmesituation, ne? Und sie also sozusagen damit auch allein lassen, mehr oder weniger.
Man könnte natürlich sagen, dass es besser wäre, die vor allen Dingen zu informieren hinter den Kulissen und das nicht live zu filmen. Andererseits besteht die ganze Sendung daraus. Und wenn sie sonst keine Anreize hat, ist natürlich logisch, dass das auch gemacht wird.
Jetzt dafür, die Diskrepanz zwischen Außenwirklichkeit und dieser Big Brother-Inszenierung natürlich nochmal.
Und natürlich gab es so viel Aufmerksamkeit, dass wir heute hier über Big Brother reden, hat ja nur damit zu tun, dass es heute passiert ist und dass das in diesen Zeiten so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Letztendlich war es dann auch relativ redundant, weil dann irgendwie 13 Leute da drin saßen, die 13 Mal Grüße von ihren Lieben vorgespielt bekommen haben, in denen 13 Mal oder mehrfach gesagt wurde, wie toll die alle sind und wie gut es uns geht. Und dass also eine aus diesen ganzen Beteiligten war in Quarantäne, weil sie über einen Kontakt mit jemandem in Kontakt war, der vielleicht getestet werden muss. Also kurzum, das ist jetzt irgendwie in dem ganzen Dispositiv, glaube ich, nicht das Schlimmste, wie es heute gelaufen ist, sondern war eher okay und sachlich.
Und wie haben die Bewohnerinnen und Bewohner oder Darsteller, muss man vielleicht sagen, reagiert?
Naja, das ist ja das bisschen das Doofe an diesem Format, dass man dann eigentlich danach und abgeblendet, wenn man dann sieht, wie würden jetzt darüber reden. Sie kriegen neue Informationen und könnten jetzt darüber reden, aber daran glaubt dieses Format schon gar nicht mehr, dass das interessant sein könnte. Und da merkt man schon, dass gerade dieser Dokumentaristentraum, wir sehen da Leuten beim Leben zu die ganze Zeit, dass die eigentlich überhaupt nicht funktioniert mehr, weil diese Leute alle medial verbildet sind, weil die es oft zu oft gesehen haben, weil wir uns darüber nicht mehr aufregen, weil sie so professionell sind. Und da kann man natürlich wieder denken, an dokumentarische Formen, in denen das anders war. Frank, ein Film von Hans Windgen von 1990, da wird jemand verfolgt, beobachtet, der 1990 nach dem Ende der DDR aus dem Gefängnis kommt. Oder auch Thomas Heise Material, der im Dezember 89 in eine Strafvollzugsanstalt in Brandenburg fährt und da mit Leuten spricht, weil die Gefangenen merken, es gibt eine Amnestie, sie sind nicht betroffen oder kommen nicht raus und wollen plötzlich die Zustände ändern. Und da gibt es einen Text, der doch ein bisschen anders klingt als das, was man heute im Big Brother Haus hört, nämlich so.
Wir sehen jeden Tag die Bilder und es wird jeden Tag bitterer, nicht daran teilnehmen zu können, jeden Tag schlimmer hier sitzen zu müssen, um anzuschauen, was da draußen geschieht. Und man ist absolut passiv hier drinnen. Man kann also nur auf engstem Kreis, was jetzt wirklich nur diese Sachen hier im Strafvollzug betreffen, kann man sich engagieren und kann man sich irgendwie produzieren. Aber wie gesagt, das Leben läuft an uns vorbei und wir wollen versuchen, krampfhaft, ganz ehrlich, krampfhaft diese Chance wahrzunehmen.
So konnten wir also den Bogen nochmal schlagen von Big Brother hin zu Thomas Heise und dieser Dokumentation über DDR-Strafvollzug vor und nach der friedlichen Revolution. Big Brother geht weiter, die nächsten Tage und Wochen?
Soll es. Die Frage ist, wie lange es dauert. Genau. Und die Heise-Dokumentation geht natürlich über die ganze Wende, nicht nur über den Strafvollzug.
Ja. Matthias Dell, vielen Dank.
Bitte sehr.
Für diesen ganz besonderen Blick auf Big Brother in diesen auch ganz außergewöhnlichen Zeiten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir kommen zu einer Produktion hier aus unserem Hause. Es ist ja wieder viel Zeit und viel Gelegenheit, auch tolle Hörspiele zu hören. Morgen Abend zum Beispiel. Toll besetzt mit Nina Kunzendorf, David Streso, Tina Pfuhr, viele andere. Es ist ein Hörspiel über die Vereinigten Staaten von Europa, die den europäischen Rechten, so wird es zumindest angekündigt, einen Landstrich zur Selbstverwaltung überlassen haben. Und in diesem Landstrich passiert doch etwas mit einem Tier und da wird jemand gebissen und ja, sogar ein Virus spielt eine Rolle.
Was ist denn mit der Kamera?
War keine große Sache. Sie hat nur die Kabel abgerissen.
Aber hast du ausprobiert, ob sie wieder funktioniert?
Yep. Nur habe ich immer noch nicht verstanden, ob sie es nun hat oder nicht.
Unwahrscheinlich. Falls die Katze überhaupt infiziert war, ist sie nicht automatisch auch infiziert. Und selbst wenn, dann liegt die Wahrscheinlichkeit immer noch bei unter 50%, dass die Krankheit tatsächlich ausbricht.
Und wenn doch?
Dann war es das.
So ein Ende wünscht man niemandem.
Nee, nur leben wir halt auch nicht in der Wunschgesellschaft.
Redet ihr über mich?
Siehst du die beiden Pilze, die genau gleich aussehen? Der eine hat diesen Ring um den Schaft, wie von einem geplatzten Kondom. Den kann man essen. Der ohne Ring ist tödlich.
Hast du vor, was mit den Pilzen zu kochen?
Ich esse keine Pilze mehr seit Tschernobyl.
Ja, soweit eine Szene also aus diesem Hörspiel, was morgen Abend 22 Uhr bei uns zu hören sein wird im Deutschlandfunk Kultur. Freak Folk von David Lindemann, und der Autor und auch gleichzeitig Regisseur dieser Produktion ist jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist ja auch ein tolles Hörspiel, was da morgen Abend die Hörerinnen und Hörer erwartet. Wir haben jetzt schon kurz eine Szene gehört, und da geht es also auch um eine infizierte Katze, die also offenbar jemanden beißt. Was ist das für eine Katze?
Na, letztendlich ist es eine Katze, die irgendwo aufgetaucht ist und die eine Hauptfigur gebissen hat. Und dann steht plötzlich die Angst vor Tollwut im Raum. Angst bzw. die Paranoia, weil man nicht genau weiß, wie lange muss man jetzt warten und wie kann man darauf reagieren. Und das geht tatsächlich zurück auf eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, als ich von einer Katze in Marokko gebissen wurde und auch erst eine Woche später mich gefragt habe, ob mich möglicherweise da irgendwas tollwutmäßig machen müsste. Dann ist es aber sowieso schon zu spät. Und es hat relativ lange gedauert, bis mir dann letztlich ein Arzt beim Tropeninstitut sagen konnte, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist. Es ist, glaube ich, seit 10 Jahren niemand aus dem Ausland zurückgekommen mit Tollwut. Also,
dass die Krankheit noch ausbricht sozusagen.
Dass die Krankheit noch ausbricht, weil in dem Moment, wo sie ausbricht, ist alles zu spät. Da kann man absolut nichts machen.
Und diese Angst vor einer Infektion, die Angst davor, krank zu werden durch eine von außen kommende fremde Macht, das ist ja etwas, was gerade sehr viele Menschen umtreibt auf diesem Planeten.
Was ich da am eigenen Leib tatsächlich erfahren durfte, war, eins der ersten Symptome bei Tollwut ist Paranoia. Und wenn man anfängt, Angst zu haben, dass man von einer Katze mit Tollwut infiziert wurde, setzt die Paranoia sowieso schon ein. Das heißt, man denkt die ganze Zeit, diese Angst, die mich da umtreibt, ist schon das erste
Symptom. Das steigert sich selbst.
Das ist wie so eine Spirale. Und irgendwann sieht man sich selber mit den Kindern am Boden sitzen und Lego spielen und denkt, was ist, wenn jetzt plötzlich die nächste Stufe? Das Wissen um die Unwahrscheinlichkeit hilft nicht gegen die Paranoia.
Und wie sind Sie damals mit dieser Angst umgegangen?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe versucht, mich irgendwie abzulenken und irgendwie vor allem diese 5 Wochen Inkubationszeit auszusitzen. Also ich habe regelmäßig dann diese Impfungen gemacht. Man kriegt dann ziemlich viel Zeug geimpft. Ist total unklar, ob das noch was bringt. Es ist jetzt 2 Jahre her, von daher.
Okay, das ist, glaube ich, wirklich durch jetzt.
Ne? Das ist durch.
Was nehmen Sie aus dieser Zeit jetzt in die heutigen Tage mit?
Wahrscheinlich die Erfahrung, dass es nichts bringt, Panik zu haben.
Aber kommen wir zurück zum Hörspiel selbst. Also diese Katze scheint eine wichtige dramaturgische Rolle zu spielen. Also da wird jemand in einer Region gebissen, die irgendwie Neuland heißt.
Ja.
Also das hat in diesem Neuland auf sich? Und dann gibt es diese Vereinigten Staaten von Europa, die also offenbar da so ein Neuland diesen europäischen Rechten, wie es heißt in der Vorankündigung des Hörspiels, zur Verfügung gestellt haben. Als Experimentierfeld, oder was ist das?
Das ist einfach eine Setzung von mir, zu sagen, da gibt es dieses Neuland, es ist nicht spezifiziert, wo das ist, und es ist einfach ein Landstrich, den hat man den Rechten in Europa zur Verfügung gestellt, um da sich anzusiedeln. Es bleibt so ein bisschen unklar, wie groß das eigentlich ist. Also das, was vorkommt, hat eine sehr dörfliche Struktur, sehr naturverbunden, sehr Country, Pickup, Barbecue.
Man hört doch öfter mal ein Feuer im Hintergrund.
Ne? Ja, und das Lagerfeuer.
Jemand spielt Musik und man unterhält sich, Gläser klirren.
Also da hat mich interessiert, dass es was gibt, wo sich die extremen, also von ganz links bis ganz rechts Interessen treffen. Und das ist dieses, na, was man auch bei Hipstern hat, also dieses Holzfällerhemdartige Survival draußen sein. Das hat auch mit Musik zu tun und mit Lifestyle und dass man sowohl bei Rechten antrifft, also wo dann die Pickups mit den konföderierten Flaggen drauf irgendwie durch Brandenburg fahren oder wo auch immer. Aber bei den Linken gibt es das eben auch als Lifestyle. Und das hat mich bei dem Hörspiel ein bisschen interessiert, das zu bespielen, weil da gibt es auch diese Figur des Soziologen, der da diesem Milieu sehr nahe kommt, aber von links, also und aber sich auch mit den gleichen Dingen identifizieren kann.
Also morgen Abend bei uns zu hören im Deutschlandfunk Kultur. Und das sind ja sowieso, glaube ich, Zeiten, ne? David Lindemann, wo man einfach auch sehr viel Zeit hat, Dinge zu hören.
Es lohnt sich sowieso immer, sich mal wieder ein Hörspiel anzuhören. Und im Moment
vielleicht überhaupt genauer hinzuhören, oder?
Ja.
Geht das im Alltag unter, sowas?
Es kommt darauf an. Es gibt, glaube ich, den großen Fankreis, oder wie groß der ist, weiß ich nicht, aber den angestammten Fankreis von Hörstückhörern. Darüber hinaus merke ich auch im Bekanntenkreis, man muss die Leute manchmal so drauf stoßen. Hört doch mal was. Mich selber muss ich auch manchmal drauf stoßen, mal wieder mir was anzuhören. Ich finde aber, dass es sich dann oft doch sehr lohnt.
Dann vielen Dank für dieses Hörspiel und vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke auch.
Dankeschön. David Lindemann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was für ein Tag, jubelt eine Überschrift in der Tageszeitung Die Welt. Und es ist in diesen virengeschwächten Zeiten kein Wunder, dass dieser Tag in der Vergangenheit liegt. Am 18. März vor 30 Jahren fand die erste und gleichzeitig letzte Wahl zur DDR-Volkskammer statt. Diesen Tag werden wir niemals vergessen, schwören die Weltautoren Joachim Gauck und Matthias Platzek. Zum ersten Mal in unserem Leben nahmen wir an freien Wahlen teil. Das Wahllokal verließen wir mit einer Gefühlsmischung von Glück, Genugtuung und Dankbarkeit. Wir, das Volk, hatten endlich selbst bestimmt, wer uns parlamentarisch vertreten und regieren sollte. Der eine wurde später Bundespräsident und der andere SPD-Vorsitzender und Brandenburger Ministerpräsident. Aber damals war Gauck noch Sprecher des Neuen Forums in Rostock und Platzek Mitbegründer der Grünen Liga. Und so hat ihre Erinnerung auch eine Bürgerrechtlerperspektive. Bündnis 90 und die Grüne Partei, auf deren Listen die Autoren dieses Textes kandidierten, erzielten zusammen gerade einmal 4,9%. Toll, was ihr macht, hatten uns die Leute im Wahlkampf immer wieder gesagt, aber wir wählen Kohl. Die Feuilletons denken aber auch an die Zukunft und die ist natürlich pandemiefrei. Bei Peter von Becker im Berliner Tagesspiegel wird diese Zukunft noch eher allgemein gehalten. Jeder Orkan endet einmal, wie jeder Ausnahmezustand, der sonst keiner wäre. Wie die Pause, die nur ein Intermezzo ist. Denn der nächste Akt, das neue Spiel, folgt allemal. Das liest sich gut, klingt allerdings auch ein bisschen wie das Pfeifen im dunklen Walde. Tobias Sedelmeier von der Neuen Zürcher Zeitung wird da schon konkreter. Es gibt ein Kulturleben nach Corona, behauptet er und denkt sich, vielleicht ist die Pandemie eine Chance, aus dem alten Trott auszubrechen. Und dann definiert er den alten Trott genauer. Der Kulturbetrieb hat die Digitalisierung nicht ganz verschlafen, aber stiefmütterlich behandelt. Die Krise wäre die Gelegenheit, Dinge von den Füßen auf den Kopf zu stellen, ohne die menschliche Begegnung völlig außer Acht zu lassen. So Sedelmeier, was knackig klingt und wir sind gespannt auf konkrete Vorschläge. Warum nicht mehr Autoren auf YouTube vorlesen lassen? Das wäre preiswerter und könnte den elitären Kreis der immer gleichen Besucher aufsprengen und dadurch auch wieder neue Einnahmen generieren. Wie diese neuen Einnahmen generiert werden, verrät der NZZ-Autor leider nicht und man kann nur hoffen, dass er nicht von tausendfachen Klicks auf Literaturvideos ausgeht, denn erst dann gäbe es ja nennenswerte Einnahmen. Aber ob Wasserglaslesungen häufiger besucht werden, nur weil sie auf YouTube laufen, darf wohl bezweifelt werden. Also verlassen wir an dieser Stelle die ausgedachte Zukunft und kümmern uns lieber um die Gegenwart, in der die Schulbuchverlage gerade zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte. Der Cornelsen Verlag hat auf seiner Homepage eine digitale Anlaufstelle eingerichtet, die nach Auskunft des Geschäftsführers für 2 Monate einen freien Zugang zu über 40.000 Erklärvideos, Übungen und Klassenarbeiten von Duden LearnAttack ermöglicht, berichtet Hanna Bethke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch, dass andere Schulbuchverlage wie der Westermann und der Mildenberger Verlag mitziehen. Allein am Montag fragten nur bei Cornelsen über 10.000 Lehrer Material an, um ihre zu Hause sitzenden Schüler mit Wissen zu versorgen. Das könnte die folgende Frage aus der Süddeutschen Zeitung verhindern. Und wie macht man das mit dem Lernen? Diese Frage stellt allerdings auch der Pumuckel, was Stefan Fischer in der SZ durchaus begrüßt, denn dass der BR 9 Folgen aus Alice Kauts Hörspielserie Meister Eder und sein Pumuckel zur Verfügung stellt, kommt just zur rechten Zeit. Ein lustiger Zeitvertreib für schulfreie Vormittage. Na gut, aber danach wieder ab ins Online-Klassenzimmer, lieber Schüler.
Gregor Sander aus den gedruckten Feuilletons von morgen. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Bitte bleiben Sie gesund.